Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit der Theologin Regina Pollack. Regina Pollack ist Mitglied des Forschungsverbundes Interdisziplinäre Werteforschung an der Universität Wien, wo sie auch Professorin ist, und sie leitet das Cluster Migration, Religion und Urbanisierung im Forschungszentrum Religion and Transformation in Contemporary Society. Herzlich willkommen, liebe Regina, schön, dass du heute mein Gast bist.
Danke für die Einladung, liebe Judith.
Ja, liebe Regina, ich möchte mit dir heute über ein Thema sprechen, über das wir zwar auf der einen Seite ohnehin schon sehr viel, in meiner Wahrnehmung noch was zu viel sprechen. Die Debatte darüber ist politisch sehr aufgeladen, sie ist höchst emotionalisiert, aber dennoch definieren wir selten oder eigentlich gar nicht die Begrifflichkeiten, die dieser Debatte zugrunde liegen. Und deshalb möchte ich heute mit einer ganz grundlegenden Frage an dich starten. Was sind eigentlich Werte?
Ja, wenn das wissenschaftlich so eindeutig wäre, wäre es einfach, ist es aber auch nicht. Unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen haben unterschiedliche Zugangsweisen. Ich komme ganz stark aus dem soziologischen Bereich einerseits, andererseits aus dem theologischen Bereich. Meine Lieblingsdefinition ist vom Hans Joas, der Werte bezeichnet als emotionale Vorstellungen von dem, was gut ist, von dem, was wünschenswert ist, die aufgrund der Tatsache erfolgen, dass Menschen sich selbst transzendieren können, sich selbst an etwas binden können und infolge von Erfahrungen des Guten sich dann auch quasi emotional an eine bestimmte Vorstellung von etwas Gutem binden. Ja. Ich finde den Begriff deswegen gut, weil er einerseits die Tür öffnet zu ethischen Debatten, weil ein springender Punkt nämlich darin besteht, dass im öffentlichen oder du hast es auch angesprochen, im politischen Sprachgebrauch der Begriff so eine, wie soll ich sagen, so ein Symbolwort oder ein Medium ist, der verwendet wird wie eine Art Containerbegriff und dann unterschiedlichste Kategorien aus dem Ethikdiskurs thematisiert. Das heißt, man verwendet den Begriff Werte, manchmal ident mit dem Begriff der Norm. Manchmal, es gibt aber auch instrumentelle Werte, es gibt terminologische Werte. Also es gibt eine ganze Fülle von ethischen Kategorien. Es gibt Regeln, es gibt Gesetze, es gibt Tugenden. Und diese Begriffe werden im öffentlichen Diskurs eigentlich kaum verwendet. Und für all das steht Werte. Und das signalisiert eine Gesellschaft meiner Ansicht nach, dass sie sehr wohl weiß, dass sie ethische Diskurse braucht, im Zuge der Geistesgeschichte, allerdings das Vertrauen in absolute universale Normen verschwunden ist. Ja, und man auch weiß, dass quasi normative Vorstellungen oder moralische Vorstellungen ja auch kontextgebunden sind, dass sie interpretationsbedürftig sind, dass sie kulturell verschieden sind. Diese Erfahrung, diese historische Erfahrung, die mittlerweile auch eine gesellschaftliche ist, hat dazu geführt, dass man diesen Wertebegriff irgendwann einmal aufgegriffen hat, nicht auch zuletzt durch politische Debatten. Und um jetzt wieder auf den Hans Joas zurückzukommen, wenn der quasi diesen Wertebegriff anthropologisch formuliert oder davon ausgeht, dass das zunächst mal ein erfahrungsbezogener und sehr emotional aufgeladener Begriff ist, wird damit einerseits anerkannt, dass man ethische Debatten immer auch mit Rücksicht auf Gefühle führen muss, dass es dabei aber nicht stehen bleiben kann, sondern dass auch Werte eine ethische Reflexion benötigen. Und dieser Diskurs findet ganz selten statt. Weil nämlich der Punkt ist, wenn Werte zunächst einmal emotionale Vorstellungen vom Guten und vom Wünschenswerten sind, kann sich natürlich der Mensch auch an Vorstellungen vom Guten und Wünschenswerten binden, die aus einer ethischen Perspektive gar nicht gut sind. Also ich sage das immer an einem sehr drastischen Beispiel. Auch die Nationalsozialisten hatten Werte wie zum Beispiel Heimat. Ja, das ist ja grundsätzlich ein ein durchaus diskutabler Begriff und auch eine anthropologische Bedingung oder ein Bedürfnis. Und trotzdem wissen wir aus der historischen Perspektive, dass dieser Begriff ja auch extrem missbraucht worden ist zum Ausschluss von allen, die anders waren oder die dem imaginierten Volkswillen da nicht entsprochen haben.
Und gleichzeitig aber auch der Überzeugung waren, sie tun etwas Gutes.
Ja, genau.
In ihrer Wahrnehmung.
Ganz genau. Ja. Also oder Kameradschaft, ja, kann man ja auch nicht grundsätzlich sagen, das ist irgendwie ein oder Treue oder Ehre, ja.
Reinheit.
Also da gab es ganz viele solche Begrifflichkeiten im nationalsozialistischen Wertekosmos, ja, die durchaus auch Werte sind, aber was eben nicht stattgefunden hat, war eine entsprechende ethische Diskussion. Und der Wertebegriff, wenn man ihn so versteht wie der Hans Joas, anerkennt die Verbindung an das emotionale Bedürfnis, also Werte sind in dem Sinn auch die Grundlage für Normen und macht aber gleichzeitig auch die Tür auf für eine ethische Reflexion entlang von ethischen Theorien und Konzeptionen.
Ich habe gleich eine ganze Latte an Nachfragen jetzt, ja, weil du so viele wichtige Begriffe, ja, genannt hast. Ich würde übrigens da absolut zustimmen, wie du Werte als Containerbegriff oder als Sammelbegriff, ja, bezeichnet hast, weil in meiner Wahrnehmung passiert irgendwie beides. Einerseits ist die Wertediskussion oder allein der Begriff Werte unglaublich aufgeladen. Also da schwingt so viel mit an Konnotationen, Wunschvorstellungen, an freien Assoziationen. Auf der anderen Seite aber fast semantisch entladen, weil mir kommt vor, das bedeutet eh alles und nichts. Also ich könnte jetzt das gar nicht mehr greifen im politmedialen Sprachgebrauch, was wir damit meinen. Ja, also diese Tiefenbohrung, die du jetzt angestellt hast, was sollen denn Werte sein und wo kommt denn auch diese ethische Diskussion zu tragen, das fehlt in meiner Wahrnehmung stark, würdest du sagen, wir diskutieren eigentlich, wir haben diese ethische Diskussion dahinter, wie du sagst.
Nein, die haben wir überhaupt nicht. Also das halte ich auch ein ganz massives Problem, dass wir glauben, wenn wir an Werte appellieren, als wären das irgendwie Ideen, die da an einem Ideenhimmel aufgehängt sind und die man nur so quasi wie Füllplätze irgendwo deponieren muss, damit werden ethische Fragen gelöst. Das ist eines der Hauptprobleme im politisch-gesellschaftlichen Diskurs, dass wir diese ethischen Debatten nicht haben und dass wir nicht überprüfen, ob unsere Werte tatsächlich gut sind oder nicht gut sind, wem sie dienen. Ja, also ich bezeichne, da beziehe ich mich auf den Martin Heidegger und übernehme ein Konzept von ihm. Ich spreche von Werten ganz gerne auch als sogenannten Formalanzeigen. Ja, eine Formalanzeige ist ein Begriff, der quasi wie so ein Platzhalter signalisiert, wir müssen über dieses Thema sprechen und wir dürfen das Anliegen oder nicht aus unserem ethischen Horizont entlassen, aber wir müssen in jeder konkreten Situation, in konkreten Herausforderungen und in jeder Generation auch immer wieder neu und ethisch diskutieren, was das eigentlich jetzt konkret bedeutet, wenn es zum Handeln kommt. Also beispielsweise Wahrheit. Ja, oder Gerechtigkeit oder Solidarität oder Liebe oder Freiheit. Ja, das sind aus meiner Perspektive zwar normative Begriffe, ja, aber wie ich jetzt zum Beispiel Freiheit, zum Beispiel im Zuge der Pandemie, ja, oder Gerechtigkeit im Umgang mit Migranten und Migrantinnen, wie ich das dann konkret in die Praxis umsetze, das sagt mir der Begriff als solcher überhaupt noch nicht. Ja. Oder Solidarität ist auch ein Begriff, den beispielsweise die Kommunisten in der kommunistischen Ära verwendet haben und damit ganz andere Praktiken bezeichnet haben, als ich mir zum Beispiel als katholische Theologin unter Solidarität vorstellen würde. Also nein, wir haben diese Debatten nicht und ich hielte das für absolut und dringend notwendig, was natürlich auch ethische Bildung brauchen würde, dass wir auch in einem demokratischen Diskurs uns über unterschiedliche Ethiken austauschen und unsere Werte, an die wir da immer wieder appellieren, überprüfen, ob sie einer vernünftigen, ob sie der Vernunft entsprechen.
Wir haben die ethische Debatte nicht, wir haben dafür aber, und das ist leider ein schlechter Tausch, glaube ich, eine ganz starke Debatte über sogenannte, und ich setze in Anführungszeichen, Wertevermittlung. Also die Werte nimmt man, wie du richtig gesagt hast, ohnehin als gegeben an, ja, da wird gar nicht diskutiert, was steht dahinter, was meinen wir damit, ja, diese ethische Reflexion, sondern die sind einmal da, fast irgendwie in so einem Vakuum vermeintlich, also nicht kulturell, historisch bedingt, sondern die sind allumfassend ewig und die nehmen wir da und die vermitteln wir dann. Und das steht bei mir, wenn ich mir vorstelle, Wertevermittlung hinter diesem Bild, ja, top-down von oben, kommen da, vor allem sind es geflüchtete Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, die einem Container gleich keine oder wenige oder die falschen Werte oder was auch immer haben. Diese Annahme steht dahinter. Und dann ist hier ein Vertreter, eine Vertreterin der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, ja, denen diese Werte ja irgendwie angehören, und füllt in dieses leere Gefäß diese Werte hinein im Rahmen von, ich weiß es nicht, Wertekursen oder wie auch immer. Also jedenfalls auch sehr eine Form der theoretischen, formalen, formalisierten Vermittlung irgendwie, so wie wenn ich halt eine neue Sprache lerne anhand eines Lehrbuchs oder wenn ich mathematische Formeln erklärt bekomme, dann verstehe ich das, begreife ich das und dann mache ich mir das zum Eigen. Das ist jetzt sehr schablonenhaft. Ja, ich sage jetzt nicht, dass das das Konzept ist, das hinter den Wertekursen steht, aber in der politmedialen öffentlichen Debatte wird das aus meiner Sicht häufig dann so schematisch dargestellt, ja, wenn man von Wertevermittlung spricht. Wenn ich jetzt ein bisschen in den Subtext deiner bisherigen Ausführungen lese, dann wird das nur bedingt oder überhaupt nicht funktionieren.
Geht ja, das da recht funktioniert in der eigentlich, also ich bin keine Mathematikerin und habe unterrichte auch nicht Sprachen, aber ein solches Bildungsverständnis funktioniert auch bei Mathematik und Sprachen nicht, weil das nämlich ein vergegenständlichendes Bildungsverständnis ist, quasi der Nürnberger Trichter, wo man oben was reinlegt und dann reproduziere ich es. Und wenn ich oft genug das Wort Gerechtigkeit zitiere, dann bin ich auch schon ein gerechter Mensch. Also da steht einfach ein verobjektivierendes dem Verständnis oder sagen wir so dem Wesen des Lernens von Menschen was entgegen. So lernen Menschen nicht. Ich spreche deswegen auch nicht gern von Wertevermittlung, sondern von Wertebildung. Und das sind komplexe Prozesse, die jetzt auch nicht nur in Kursen, wahrscheinlich dort sogar am wenigsten, und auch nicht nur in der Schule stattfinden können, weil quasi Wertebildung, wenn man es zunächst versteht, als die subjektive Entwicklung eines Wertekosmos in und aus dem heraus ich lebe, sich etwas schematisch jetzt dargestellt, eigentlich in einem Dreieck entwickelt. Einerseits lebe ich in einer bestimmten Kultur, in der bestimmte Werte, ohne dass ich sie noch groß benennen muss, in den Praktiken sichtbar werden. Ja, also Kinder und junge Menschen sehen sehr deutlich, was einer Gesellschaft wirklich etwas wert ist, an dem, wie ihre Eltern, die Umgebung, die Nachbarn, wie die handeln. Ja, also quasi, was ein Wert bedeutet, erschließt sich ganz wesentlich immer auch aus der mit diesem Wert verbundenen Praxis. Ja, also die Werte, die ich über die Praxis vermittle in einer Kultur, die prägen mal am allermeisten und die sind meistens nicht bewusst, die sind Vorreflex. Ja. Und natürlich dann das, was erzählt wird, was wichtig ist. Ja. Im Idealfall stimmt das irgendwie ein bisschen überein, aber so wie wir Menschen sind, gibt es da manchmal auch gewisse Gaps, nicht? Also dass man Kooperation beispielsweise verlangt, aber eigentlich in der Praxis Konkurrenz belohnt. Ja, das wäre zum Beispiel so eine Erfahrung, die Kinder machen können in der Schule oder auch dann an den Universitäten. Das wäre der eine Bereich, also die ganze biografische Prägung durch die Familie, durch die Schule, durch die Kultur. Dann gibt's die Institutionenprägung, ja, wo das dann meistens schon ein bisschen bewusster ist, also dort, wo ich dann zum Beispiel arbeite oder wenn ich in eine öffentliche Einrichtung gehe, da werden mir auch quasi Werte vermittelt, sowohl theoretisch als auch durch die Praktiken. Und der dritte Pol ist quasi dann die bewusste ethische Reflexion. Und in diesem Dreieck findet Wertebildung mal als Prozess statt, dem sich sowieso niemand entziehen kann, weil wir auf diese Art und Weise, verwende das Wort nicht so gern, auf diese Weise ganzheitlich unsere Werte heranbilden. Und dieser quasi Prozess, auf den du jetzt abzielst, also quasi Wertebildung als ein aktiv, bewusst gesteuerter, strukturierter Prozess, würde bedeuten, dass ich mir meiner eigenen Werteprägungen überhaupt erst mal bewusst werde. Ja, dass ich da in selbstreflektierende Prozesse eintrete. Das heißt, Wertebildung ist immer auch ein dialogisches Geschehen, ja, das zwischen Personen stattfindet. Also ich kann jemandem anderen nicht meine und auch keine gesellschaftlichen Werte vermitteln, sondern ich muss auch irgendwie davon ausgehen, was bringt jemand jetzt auch an bewussten und nicht bewussten Wertvorstellungen mit. Warum ist ihm das wichtig und wertvoll? Weil ein und dasselbe Wert kann in unterschiedlichen Kulturen ganz Unterschiedliches in der Praxis bedeuten. Und gleichzeitig muss ich dann quasi neben dieser Selbstreflexion, dieser dialogischen Selbstreflexion, dann quasi extern zum Beispiel ethische Theorien einführen, ja, oder andere Denkmodelle zur Verfügung stellen, an und mit denen ich jetzt meine eigenen Wertvorstellungen kritisch reflektieren kann, um so dann wirklich überhaupt mal in die Lage zu kommen, ein ethisch verantwortetes Urteil zu fällen. Ja. Also Werturteile sind sehr oft in der Praxis einfach Bauchgeschichten. Ja. Und deswegen ist es auch so schwer, quasi, wenn jetzt ein Mensch da ist, das muss ja nicht nur ein Migrant sein, ja, das betrifft auch, ich sage jetzt mal, wir haben ja auch in der Aufnahmegesellschaft nicht alle dieselben Wertvorstellungen, ja, also meine Wertvorstellungen und die Wertvorstellungen von, was weiß ich, einem Extremsportler in Österreich, die sind wahrscheinlich sehr verschieden, ja, oder auch in meinem Freundeskreis, ja, meine Vorstellungen, was ein wertvolles Verhalten im Urlaub ist, ist auch verschieden. Ja. Also diese Unterschiede gibt's überall, und wenn ich da was verändern möchte, muss ich überhaupt einmal die Wertewelt einer anderen Person verstehen, meine eigene darstellen, und das sind ja komplexe, langwierige Prozesse, und da Werte quasi zum kulturell ein wesentlicher Bestandteil der Kultur sind, sind sie auch so schwer zu verändern, und ganz sicher nicht dadurch, dass mir jemand quasi einen Katalog bietet und dann sagt, das sind unsere Ideen und an die muss ich glauben. Also so werden die Wertekurse nicht stattfinden in Österreich. Aber manchmal hat man den Eindruck, es sollte so sein.
Ja. Und auch diese Homogenität nicht. Also vermeintlich alle, die wir zum österreichischen Wir gehören, die teilen ein einziges Wertebild mit vielleicht minimal unterschiedlichen Nuancen. Und die kommen, die teilen, das ist ja noch absurder eigentlich, wenn man sieht, wie vielfältig die Migration auch nach Herkunftsländern betrachtet nach Österreich ist. Die kommen, die teilen auch ein Wertebild, und das gehört sich jetzt angeglichen, ja, in das Untere.
Also, das ist vielleicht ein Grundprinzip. Werte sind inkommensurabel, also auch nicht ohne weiteres untereinander austauschbar, und sie sind in einer Gesellschaft eo ipso plural. Das, womit ich schon ein bisschen was anfangen, also eigentlich durchaus was anfangen kann und wo ich mich jetzt auch politisch engagieren würde, wenn man von europäischen Werten spricht und damit jene Werte meint, die im Artikel 2 des Vertrags von Lissabon stehen, da haben sich die Staaten der Europäischen Union darauf geeinigt, dass die einen normativen Anspruch haben. Ja. Die sind zwar auch nicht philosophisch entstanden, ja, sondern das war eigentlich ein Resultat einer gemeinsamen Reflexion aufgrund der Gewalterfahrungen, aufgrund der Kriege, aufgrund der Katastrophen des 20. Jahrhunderts, dass man quasi aufgrund dieser Katastrophen zu dem Schluss gekommen ist, wenn wir wollen, dass das nicht nochmal passiert, dann müssen wir uns bestimmte normative Vorstellungen formulieren.
Mhm. Ja. Welche sind das?
Da gehört die Demokratie zum Beispiel dazu, da gehört die Geschlechtergerechtigkeit dazu, da gehört die Freiheit dazu. Ja, also das ist eine ganze Latte von normativen Vorstellungen. Ich meine, das sind natürlich jetzt auch aus einer ethischen Perspektive Kraut und Rüben ein bisschen durcheinander gemischt, aber das ist eben kein philosophisch entstandenes Konzept, sondern eines aus der politisch-geschichtlichen Erfahrung. Und für die, finde ich, darf und muss man sich in den europäischen Ländern und auch in Österreich durchaus einsetzen. Ja? Aber dann muss man eben auch verständlich machen, warum uns ein bestimmtes Verständnis oder warum uns Demokratie so wichtig ist, ja? Oder warum uns Geschlechtergerechtigkeit so wichtig ist, welche negativen Erfahrungen wir haben. Weil die ganz viele unserer normativen Vorstellungen sind ja gar nicht so sehr von den Philosophen und Philosophinnen erfunden worden, obwohl ich selbst Philosophin bin, muss ich das trotzdem sagen, sondern sind eigentlich negativen Lebenserfahrungen abgerungen worden, weil man draufgekommen ist, das erzeugt so viel Leid, und wir brauchen quasi eine normative Schranke, um bestimmte Dinge zu verhindern.
Es ist ein bisschen so bare minimum, ja. Also das ist das, worauf wir uns alle einigen können, fast genau. Ein bisschen der kleinste gemeinsame Nenner ist die Demokratie, genau. Ist die Freiheit, ist die Geschlechter.
Genau. Wobei jetzt gerade, wenn ich jetzt von den europäischen Werten im Sinne der Europäischen Union spreche, wie sie im Artikel 2 stehen, möchte ich dann, also jetzt sage ich einerseits, Europa darf, soll und muss dafür kämpfen, ja. weil die sind alles andere als gesichert. Und trotzdem ist es auch hier ganz notwendig, dass in die jeweiligen kulturellen, geschichtlichen Traditionen der unterschiedlichen Mitgliedstaaten zu kommunizieren und auch hier nicht nur top-down zu verordnen, ja, weil einfach im Umgang mit Werten, in der Interpretation von Werten, in den damit verbundenen Praktiken, man einfach darauf Rücksicht nehmen muss, woher jemand kommt. Ja, das gilt innerhalb von Europa, das gilt im Blick auf Migranten, weil sonst sind Werte eigentlich eine Ideologie. Oder, das sage ich jetzt als Theologin, eine schlechte Religion, wo man mit Werten die gleichen Fehler und auch mit Werte, sogenannter Wertevermittlung, die gleichen Fehler, die gleichen pädagogischen und didaktischen Fehler wieder macht, wie man es früher mit religiöser Erziehung gemacht hat, indem man Menschen quasi ethische Sätze auswendig lernen lässt. Und an denen müssen sie sich dann immer orientieren, wie, weiß ich nicht, mit der Karotte vor der Nase. Und das ist nicht religiöses Lernen und das ist auch kein Wertelernen, ja, sondern das ist ein, da muss man tatsächlich auf solche ganzheitlichen Dimensionen achten.
Ich würde das sehr gerne anhand eines Beispiels durchdeklinieren, damit wir uns wirklich vorstellen können, auch anhand dieses Dreiecks, das du skizziert hast, wie denn Wertebildung in der Praxis aussieht. Und ein Beispiel, das jetzt gerade auch in der aktuellen politischen Debatte immer wieder gebracht wird und mit dem ich auch immer wieder konfrontiert werde, das ist offenbar eine Erfahrung, die gerade Lehrerinnen in Wiener Schulen machen, dass zum Beispiel der Vater in einer Flüchtlingsfamilie, einer Migrantenfamilie, meistens ist es arabischsprachige Community oder tschetschenische Community, jedenfalls muslimisch geprägt sehr, sehr häufig, der Lehrerin den Handschlag verwehrt oder nicht in die Augen schaut und dass der Bub auch schon teilweise so handhabt. Und du korrigierst mich bitte, falls ich etwas Falsches sage. Wie stellen wir das dann so vor, wenn ich jetzt versuche, anhand dieses skizzierten Ablaufs mir vorzustellen, wie könnte da denn Wertebildung, nämlich auch mit diesem Grundwert, den du genannt hast, diesen europäischen Grundwert von Geschlechtergerechtigkeit im Hintergrund, wie könnte das aussehen? Wäre wahrscheinlich ein erster Schritt mal zu verstehen, warum passiert das denn, dass nicht in die Augen geschaut wird, dass nicht die Hand gegeben wird, wo, soweit ich die Diskurse innerhalb der angesprochenen Communities kenne, genau das eigentlich als eine Form des Respekts gesehen wird. Ich gebe nicht einer Frau die Hand, wenn die nicht zuerst von sich aus mir die Hand entgegenstreckt. Und weil ich sie so achte, schaue ich sie nicht an. Ja, und dahinter steht natürlich auch wieder wahrscheinlich eine etwas andere Vorstellung von Weiblichkeit, die stark mit Reinheit in Verbindung steht, etc., kann man alles diskutieren. Aber grundsätzlich würden wahrscheinlich die meisten darauf angesprochen nicht sagen, dass das respektlos ist, im Gegenteil. So, das, glaube ich, ist wahrscheinlich ein wichtiger erster Schritt, um mal zu verstehen, woher kommt diese Handlung. Und umgekehrt aber, was du jetzt gesagt hast, auch klar zu machen, was bedeutet es im europäischen, mitteleuropäischen, österreichischen Kontext einer Frau gegenüber respektvoll aufzutreten, gerade im öffentlichen Raum. Und da gehört bei uns zum Beispiel schon eben keinen Unterschied zwischen Mann und Frau zu machen, wenn es ums Handgeben geht oder andere Dinge. So. Das ist sozusagen auch zu vermitteln, was steht dahinter. Dahinter steht dann auch die Idee, gerade auf dieser Ebene und was jetzt die Wahrnehmung öffentlicher Positionen, Berufe etc. betrifft, sind Frauen und Männer in Österreich gleichgestellt. Wir sehen in der Umsetzung natürlich noch gewisse Gaps, keine Frage. Aber was ihren Rechtsanspruch betrifft, sie können alle Berufe ausüben, sie dürfen ausüben und sie sollen entsprechend gleich behandelt werden. Auch diese Gleichbehandlung, ja, die ja ganz stark ist, wir haben eine Gleichbehandlungsanwaltschaft und so weiter. Das wäre ein zweiter wichtiger Schritt, wenn ich die richtig verstanden habe, klarzumachen, was steht hinter diesem österreichischen, europäischen Wert Gleichberechtigung. Ja. Und dann ist aber natürlich, und ich glaube, da wird es natürlich spannend, weil dann hätte ich jetzt dein Dreieck so verstanden, es geht dann schon auch darum, dass Person, jetzt nehmen wir halt diesen Vater her von dieser Familie, ja, der das so handhabt, der selber schon auch einen eigenen Reflexionsprozess starten muss mit dem, was er gehört hat, weil ohne dem geht's nicht. Also das einfach nur sozusagen auf ein Blatt Papier aufzuschreiben, der liest es einmal durch und fertig, damit ist es nicht getan. Würdest du das jetzt zum Groben auch so sehen, diese eigene Verarbeitung, die notwendig ist?
Ich würde das auch so sehen. Das geht überhaupt gar nicht ohne die Reflexion aller Beteiligten, wobei man natürlich auch immer dann die unterschiedlichen Machtverhältnisse mit bedenken muss, nicht? Also wenn jemand quasi von der Aufnahmegesellschaft dann sich selbst erklärt, ja, ist es schwieriger für jemanden, der in einer Minderheitenposition ist, dann seines zu erklären und vielleicht auch noch zu begründen, ja? weil es ja da auch um seine Existenzberechtigung in gewisser Weise geht. Also das muss quasi das Mitglied, also in dem Fall ich zum Beispiel, da der Aufnahmegesellschaft, muss sich bewusst sein, wir haben einfach einen Startvorteil, weil wir unsere Interessen besser durchsetzen können. Ja. Aber wenn es möglich ist, Settings zu schaffen, in denen solche Selbstreflexionsprozesse stattfinden, wäre das natürlich super, und die gibt es viel zu wenig. Und vielleicht muss man auch noch darauf hinweisen, erstens sind Werte nicht statisch. Ja. Also das heißt, in solchen Prozessen können sich Dinge auch verändern. Ja.
Handgeben ist ein gutes Beispiel. Während der Pandemie war es umgekehrt eben kein Zeichen.
Ja, aber du hast das so schön gesagt. Der Wert, um den es hier geht, ist der Respekt. Mhm. Ja. Mhm. Und das darum ginge es. Ja. Also quasi, wenn man mit unterschiedlichen Verhaltensweisen konfrontiert ist, sich bewusst zu sein, dass ich einer bestimmten Verhaltensweise möglicherweise eine andere Bedeutung zuschreibe, als das mein Gegenüber macht. Das ist ja nicht nur mit Migranten so. Ja. Und gemeinsam herauszufinden, welcher Wert ist uns darin so heilig und so wichtig und so unverzichtbar, dass wir das tun. Und entweder können wir damit leben, dass wir das dann so belassen und unterschiedlich leben. Vielleicht fällt uns eine dritte Lösung dazu ein. Ja, aber der entscheidende Punkt ist, da muss ein Gespräch und eine Selbstreflexion stattfinden. Und man muss natürlich auch sagen, solche Werte, in einer diversen Gesellschaft gehen Wertediskurse niemals ohne Konflikte. Mhm. Ja? Und jetzt leben wir halt in Österreich schon in einem Land, wo man das mit den Konflikten, also wir streiten zwar jetzt auch dauernd und es ist ganz viel polarisiert, aber Konflikt in einem konstruktiven Sinn, so wie ich mir das vorstelle, das können wir in Österreich ja immer noch nicht wirklich gut, ja? Weil wir halt sehr lange, oder viele Menschen können das nicht wirklich gut, weil zu unserer Kultur halt sehr lange gehört hat, man fällt nicht auf und man passt sich an, und dann haben viele Leute selber ganz hohe Anpassungsleistungen erbringen müssen und quasi diese Werte eben akzeptiert im Modus der Anpassung, und das erwartet man sich jetzt halt auch von den anderen. Also ich sage ein historisches Beispiel, diese ganze Sprachgeschichte, wenn viele Leute heute sagen, ich verstehe meine eigene Sprache dann nicht mehr, wenn ich in Otterkring zum Beispiel bin, ich bin eine Otterkringerin, oder wenn ich in der U6 fahre, ja, dann, wenn man zum Beispiel weiß, dass um die Jahrhundertwende, als die tschechische Zuwanderung nach Österreich, das war ja damals in dem Sinn keine nationalstaatliche Zuwanderung, aber als die Tschechen damals nach Österreich gekommen sind, hat es in Wien den Vorschlag gegeben, zu verbieten, dass man Tschechisch spricht in den Wirtshäusern. Ja, das heißt, man hat damals ganz rasch, oder die Zuwanderer haben damals ganz rasch gelernt und verstanden, wenn sie hier akzeptiert werden wollen und anerkannt werden wollen, dann ist es besser, sie lassen ihre eigene Sprache nicht erkennen, sondern sie reden ganz geschwind Deutsch. Mein Opa war ein Tscheche, kann kein Wort Tschechisch mehr, ja, weil meine Großeltern gewusst haben, meine Urgroßeltern gewusst haben, wenn man da weiterkommen will, darf man nicht auffallen und nicht anders sein.
Lässt es ja hinter sich alles
und passt sich möglichst rasch an. Das haben meine Großeltern, das hat mein Opa gelernt, ja. Das habe in gewisser Weise ich auch noch gelernt. Das hat sich ja auch viel verändert. Und dieses Anpassungslernen steckt in dieser Kultur drin und bezieht sich dann natürlich auch auf die Vorstellung, wie man Werte lernt. Ja. Also da gehört quasi auch ein zu diesem Wertelernen gehört auch die Erinnerung daran, wie habe ich das eigentlich gelernt? Wer hat mir beigebracht, was wertvoll ist oder was nicht wertvoll ist, und welches Verhalten welchen Wert zum Ausdruck bringt?
Ihr habt ja auch, und jetzt möchte ich kurz auf das Buch zu sprechen kommen, das da zwischen uns steht, dieser dicke Wälzer, den du gemeinsam mit deinem Kollegen Patrick Roos veröffentlicht hast, zur europäischen Wertestudie, wo du ja gemeinsam mit eurem Forschungsverbund auch für die österreichische Seite, die europäische Wertestudie wird, ich glaube, in fast allen europäischen Ländern regelmäßig durchgeführt und zeichnet ein Lagebild, kann man fast sagen, zu unterschiedlichen Themen. Also da ist das Thema Religion, Religiosität, darüber werden wir noch sprechen, ganz wesentlich. Vor allem du als Theologin beschäftigst dich viel damit. Aber auch Migration, das ich jetzt einerseits erwähne, weil ich selber ein gewisses Naheverhältnis zum Thema habe, aber auch, weil da die Frage der Anpassung so zentral ist, wenn ich mich richtig an die Ergebnisse der letzten Welle dieser Umfrage erinnere, dass die Österreicher und viele andere europäische Bevölkerungen auch, bei der Frage der Integration schon ganz stark eine Anpassungsleistung fordern. Also es ist die Vorstellung bei Neuankommenden jetzt nicht unbedingt zu sagen, ja, die kommen, sollen halt was arbeiten, aber im Grunde sollen sie genauso bleiben, wie sie sind und können Traditionen, Bräuche weiterleben etc., sondern gerade, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum sehr stark die Forderung von Anpassung. Erstens, indem die deutsche Sprache erlernt wird, ganz wesentlich, aber auch generell, man soll sich schon, wie das Wort Integration sagt, eingliedern in das, was schon da ist, in diese viel zitierte Mehrheitsgesellschaft, wie auch immer. Also da wird auch ganz stark, und das passt zu dem, was du gesagt hast, mit dieser Tradition, man hat das auch ein bisschen so gelernt in diesem Land, diese Anpassungsleistung, die man selber erbracht hat, die fordert man, oder Generationen in der eigenen Familie vorher erbracht haben, die fordert man jetzt auch ganz stark von Neuankommenden ein.
Ja, das haben wir zwar hier nicht erforscht und dazu habe ich jetzt auch keine empirischen Daten, aber aus anderen Forschungsbereichen weiß ich das. Das hat halt auch ganz viel mit unserer NS-Geschichte zu tun, nicht? Also dieses, ich meine, es war einfach realiter auch gefährlich, anders zu sein, ja? Weil anders, es war lebensgefährlich, anders zu sein, ja? Und da hat man in Familien auch darauf geachtet, dass die Kinder halt nicht auffallen, ja? Ich meine, ich bin noch aufgewachsen mit dem Satz meiner Mutter, musst du immer anders sein. Ja, und ich habe mir immer gedacht, ich bin überhaupt nicht anders, ich bin ich. Ja, wo ist eigentlich überhaupt das Problem? Aber wenn man das quasi in diesem historisch-politischen Kontext sieht und dann mal überlegt, dann ist mir das schon nachvollziehbar, wo solche Einstellungen herkommen. Das ist ja nicht, weil die Menschen irgendwie bösartig sind, ja, sondern weil man das halt so gelernt hat. Das macht man halt so. Und deswegen sind solche Wertebildungsprozesse eben so zentral mit diesem selbstreflektiven Anteil. Wenn man das nicht, wenn man sich dessen nicht bewusst wird, woher kommen eigentlich meine Wertvorstellungen und welche Gründe sprechen auch dafür, wird sich dann nie was ändern. Wobei mir schon noch auch mal wichtig ist, es geht hier nicht nur um Gefühle, mhm, ja, und persönliche Meinungen, ja, sondern mein Wunsch wäre auch, dass man tatsächlich, ich bin keine Ethikerin, ja, aber wir haben auch in unserem Land so viele tolle Philosophen und Theologen, die sich mit Ethik im engsten Sinn des Wortes auskennen, dass deren Ressource jetzt nicht nur für Ethikbeiräte fruchtbar gemacht wird, sondern dass die auch quasi intensiv einbezogen werden, wie jetzt in einer Demokratie die Ressourcen bereitgestellt werden können, dass man auch vernünftig und rational über Wertvorstellungen nachdenkt. Und das kann man nicht nur aus dem eigenen Inneren produzieren, und ist auch nicht nur eine Meinungsfrage, sondern also unsere europäische Philosophiegeschichte hat eine ganz lange Tradition, wie man vernunftgeleitet und verantwortungsbewusst darüber nachdenken kann, was gut und böse ist. Und das können nicht nur diese ein oder zwei Stunden Ethikunterricht in der Schule abdecken, sondern eigentlich bräuchten das die Erwachsenen. Und was mir auch noch eingefallen ist, wie ich dir zugehört habe, das Interessante ist ja, dass wir einerseits so einen hoch aufgeladenen Wertediskurs haben und dass das so wichtig ist, dass wir aber gleichzeitig politisch auch eine permanente Desavouierung von Moral beobachten. Ja? Also das Stichwort Gutmensch, ja, oder das ist jetzt irgendwie so ein moralisierendes politisches Argument, das können wir nicht brauchen, das müssen wir jetzt pragmatisch lösen. Ja? Das irritiert mich schwer, weil wir auf der einen Seite speziell jetzt auch Zugewanderten gegenüber die Werte einfordern, aber intern bei politischen Fragen jemand, der einen ethischen Anspruch an Politik stellt, ganz leicht als moralischer Oberlehrer und Zeigefinger eigentlich desavouiert wird. Das finde ich eine ganz interessante Spannung.
Also ich fand überhaupt dieser Begriff der Angepasstheit, das ist ja interessanterweise, wenn der jemand sagt, österreichische Wertheit, würde niemand sagen Anpassung, wenn du da Straßenumfrage machst. Ja. Ich bin deshalb jetzt auch mental da hängen geblieben, weil ich habe mich jetzt für ein anderes Projekt länger mit der Geschichte der österreichischen Zivilgesellschaft beschäftigt, die, muss man sagen, in den ersten Jahrzehnten der Zweiten Republik quasi gar nicht existent war, zumindest nicht im Sinne von Protestformen auf der Straße. Und eigentlich sagen viele, die Geburt der modernen Zivilgesellschaft in Österreich war, Besetzung der Hainburger Au, wo ja Freda Meissner Blau hat dann diesen Ausdruck geprägt, das war das Ende des Nach-oben-Duckens in Österreich. Und dieses Nach-oben-Ducken oder Nach-oben-Buckeln hat sie sogar gesagt, das ist ein bisschen so paradox formuliert, aber man weiß sofort, wenn man hier geboren ist, aufgewachsen ist, quasi gelernte Österreicherin ist, was mit Nach-oben-Buckeln gemeint ist, ja. Also sozusagen für den Obrigen und dann gleichzeitig, und leider zeigt sich das immer wieder, nach unten schon ein bisschen hintreten und vor allem die Abgrenzung auch nach unten oder die Abgrenzung zu jenen, die noch ein bisschen weiter unter einem stehen, weil das ist wichtig, dass da noch wer ist. Auch das ist, glaube ich, so eine österreichische Grundkonstante. Und ich will sie jetzt aber gar nicht nur negativ, also da zeigt sich, dass so negativen Auswuchs irgendwo diese angepasst hat, auch was politischen Protest oder sichtbaren Protest auf der Straße betrifft. Stichwort Moral, das du genannt hast, fand ich es in den letzten Jahren unglaublich verbannt, wie der Inbegriff des pazifistischen, friedfertigen Widerstands, nämlich Sit-ins, also es ist ja nichts anderes als das, was die Klimakleber machen, ja, die sich auf die Straße kleben, im Grunde eine Form des Sit-ins, nur bicken sie sich halt an, was das für Emotionen bis hin zu Aggression und Gewalt ausgelöst hat, ja, seitens der Autofahrer beispielsweise. Aber das war nämlich auch das erste Mal seit längerem wieder ein deutlich sichtbarer Protest, der halt auch gestört hat. Und da war halt keine Angepasstheit. Die Angepasstheit wäre gewesen, ich stell mich brav mit einem Plakat auf die Seite der Straße und lass die Leute vorbeifahren. Ja, und du vielleicht ein bisschen. So, also man sieht schon, man tut sich schwer, glaube ich, auch in der österreichischen, es gibt sowas nicht, die österreichische Mentalität, aber so in diesem Grundgefüge, in dem wir sind. Und umgekehrt natürlich muss man auch sagen, ich meine, wir wissen alle, dass dieses Land nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch keinen leichten Start hatte. Ja, also erstens mal unsere eigene Bewältigung der Schrecken der Shoah ist sehr, sehr spät passiert und man hat, glaube ich, sehr viel darauf gesetzt, wenn ich jetzt an die Geschichtsschreibung denke, wie die das sieht, dass man in den ersten Jahren der Zweiten Republik genau diese Form der Einhegung schafft. Also eigentlich sollen eine Kontinuität kann man sagen. Ja, eigentlich sollen alle Kräfte möglichst wieder zurückgeholt werden, reingeholt werden in die Gesellschaft. Man teilt sich dann das Land oder hat sich das Land sehr lange zwischen den großen Blöcken aufgeteilt. Sozialdemokraten, Christlich-Soziale und die haben sich das irgendwie ausgemacht, aber wirklich ausgeschert ist dann niemand so. Ja. Und das hat auch lange Zeit bis zu einem gewissen Grad, also man muss sich nur Wirtschaftsdaten und anderes anschauen, funktioniert auf einer Ebene. Auf einer anderen Ebene, glaube ich, hat absolut nicht funktioniert. Man muss schon sagen, es gibt jetzt auch, deshalb will ich diesen Begriff Anpassung differenziert betrachten, es gibt auch Dinge, die dafür sprechen. Ja,
ja, Konsens nennt man das.
Absolut.
Dann.
Diese Konsensfindung, genau, dieser Wille zum Kompromiss, ja, der jetzt ein bisschen schal geworden, ja, ist von Begrifflichkeit her, aber der hat lange gerade auch die politische Arena in Österreich dominiert, bis es irgendwann, glaube ich, nie mehr ging, ja, wo es dann auch klassische große Koalition zerrissen hat, die Großparteien zunehmend zerreißt, wie wir sehen. Und da zeigt sich genau das, was du auch gesagt hast, jetzt die fehlende Konfliktfähigkeit, die wir eigentlich in der Form als Kompetenz, kommt mir vor, nicht wirklich entwickelt
haben. Als Konstruktive ist das immer noch
nicht
sehr weit
verbreitet. Und die wir aber jetzt wahrscheinlich mehr bräuchten als je zuvor.
Und vielleicht muss man solche Werte, ich meine, Anpassung ist ja für sich ein sogenannter instrumenteller Wert. Ja. Ja, also das ist ja quasi kein teleologischer Wert, den ich jetzt als Selbstzweck erreichen will, ja, sondern das ist ein bestimmtes Verhalten damit. Ja. Und das müsste ich eigentlich ethisch überprüfen, ob der instrumentelle Wert der Anpassung zu dieser Situation, zu dieser Person, zu diesem Ziel passt. Ja. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig, sich bewusst zu sein, dass es Werte eigentlich immer nur in Polen gibt. Ja, also zur Anpassung gehört zum Beispiel der Widerstand dazu. Ja, das heißt, Anpassung ist für sich gar kein Wert. Das sind alles normative, ethisch normative Aussagen jetzt von mir. Widerstand ist für sich selbst auch noch gar kein Wert, ja, sondern ich muss das kontextuell überprüfen in Bezug auf Ziel, Person, Situation, welche dieser beiden Verhaltensweisen da jetzt die ethisch zu verantwortende ist. Ja. Und deswegen ist Anpassung manchmal sinnvoll, weil es zu einem Konsens führen kann, weil dieser Konsens möglicherweise den Frieden schützt, ja, oder mehr Menschen dient. Aber manchmal ist der Widerstand wichtiger, weil sonst etwas unter den Tisch gekehrt wird, was nicht unter den Tisch gekehrt werden darf. Also ich glaube, das hat Aristoteles eigentlich schon sehr, sehr schön gezeigt, ja, dass sich Werte auch in Polen bewegen. Er hat es noch nicht Werte genannt, weil der Wertebegriff taucht ja eigentlich überhaupt erst im 19. Jahrhundert auf. Davor hat man von Normen gesprochen, von Tugenden, von Prinzipien, von Maximen, von Regeln, von Gesetzen, aber nicht von Werten. Der kommt eigentlich erstens aus der Ökonomie und dann zweitens aus einer bestimmten Richtung in der Philosophie, wo man nach der Erschütterung des metaphysischen Denkens dann halt den Wertebegriff eingeführt hat und die Philosophie mag ihn bis heute nicht. Trotzdem, der Sache nach hat auch der Aristoteles über diese Polarität nachgedacht und die finde ich eigentlich sehr gescheit. Und vielleicht noch was zu dieser Unterscheidung, eben Anpassung. Ein anderer österreichischer Wert ist zum Beispiel Leistung. Mhm. Ja. Ich meine, das ist grundsätzlich auch nichts Schlechtes, mhm. ja. Aber auch hier ist das wieder ein instrumenteller Wert, ja, wo ich prüfen muss, strenge ich mich für das Ziel und die Aufgabe, die hier vor mir liegt, an und ist das ethisch zu verantworten, dass ich das tue. Und eine der Schwierigkeiten jetzt in unseren auch Wertediskursen besteht darin, dass man instrumentelle Werte wie Anpassung und Leistung und Integration, das könnte ja auch ein Wert sein, ja, dass man instrumentelle Werte zu teleologischen, zu terminal, zu Zielwerten erklärt und damit quasi ihres Wesens beraubt. Und dann werden sie gefährlich, ja, weil dann wird es quasi ein Selbstzweck, Leistung zu erbringen. Und ich denke nicht mehr darüber nach, wofür eigentlich. Mhm. Das historische Beispiel dazu ist die Pflicht. Ja. Pflicht ist eine ganz wichtige ethische Kategorie. Ja, also unsere Gesellschaften würden nicht überleben, wenn Menschen nicht pflichtbewusst wären. Ja. Aber in der NS-Zeit hat man ganz deutlich gesehen, dass die Kategorie der Pflicht, also ein instrumenteller Wert, wiederum zu einem Zielwert erklärt worden ist. Das heißt, in jedem Fall ist das für sich selbst plötzlich als wertvoll erklärt worden, wurscht wofür. Ja. Und dafür, um solche Unterscheidungen treffen zu können, braucht man eine ordentliche ethische Bildung, in der man auch die Begriffe lernt, wie man sowas überhaupt unterscheiden kann.
Und vor allem sind ja diese instrumentellen Werte, habe ich mir jetzt gedacht, wie ich dir zugehört habe, nicht vollkommen arbiträr, aber unter Leistung verstehen wir Österreicher, wenn ich das so sagen darf, etwas anders als die Amerikaner. Das ist einfach so. Also im beruflichen Kontext, ja, sieht man, aha, da gibt es eine etwas andere Leistungsvorstellung. Da wird zum Beispiel, wie gesagt, das ist ein Wahnsinn, dass ihr am Freitag, weiß nicht, um 16, 17 Uhr Schluss macht und es eigentlich nicht erwartet wird, dass ihr das ganze Wochenende erreichbar seid. So genau eigentlich wird das prinzipiell in der Berufswelt nicht erwartet und trotzdem kann man sagen, der leistet viel, aber der leistet halt viel innerhalb dieser 40 Stunden Arbeitszeit.
Ja. Und in Amerika wird das erwartet, oder
ist
wie?
Viel stärker in, okay, also in gewissen Teilen der Arbeitswelt, ja. Oder gibt noch viele andere Beispiele, ja. Anpassung kann ja auch vom Biss. Also ich glaube, gerade auch bei so schwierigen Begriffen wie Integration, ja, da versteht einer unter Anpassung vielleicht, na gut, der nimmt die Sprache des Aufnahmelandes an, weil das wichtig ist zur Verständigung, fertig. Ein anderer ist der Meinung, als Anpassung an die neue und Anführungszeichen Kultur, das ist im Grunde eine vollkommene Assimilation bei gleichzeitiger Aufgabe alles Eigenen, das man aus dem Herkunftsland mitgebracht hat. Mhm, ja, also ich glaube, genau, auch da definieren die Vorstellungen, was verstehen wir unter Leistung, was verstehen wir unter Anpassung, auch Pflichterfüllung. Ja, also einer sagt, Pflichterfüllung ist für mich, ich mache nach Punkt und Beistrich und ich mache aber kein Quantum mehr, ja, weil das reicht. Und der andere sagt, Pflichterfüllung ist eigentlich eine Übererfüllung für mich.
Ja, deswegen ist mir so wichtig, zu sagen, dass diese Begriffe alles Formalanzeigen sind. Das heißt, wir dürfen, nur weil sie missbraucht worden sind, dürfen wir sie nicht einfach weglassen, ja? Sondern wir müssen über diese Begriffe reden, aber wir müssen darüber reden, was meinen wir eigentlich damit.
Ja. Ja? Ich fand es auch lustig, es gab vor kurzem auch eine Umfrage, das war mit mehreren Fragen, ich glaube, es war vom österreichischen Integrationsfonds, bin mir nicht sicher, wo die Frage gestellt wurde, nämlich einerseits Personen der österreichischen Gesamtbevölkerung und dann unterschiedlichen Herkunftsgruppen in Österreich. Ich kann es jetzt nur mal paraphrasieren, oder es ist legitim, eine Zuwendung zu bekommen, auch wenn er nichts dafür geleistet hat, ja, im Sinne von Sozialstaat, ja, war gemeint. Ja. Und da haben mehr Österreicher als andere Gruppen, nämlich Migrantengruppen, gesagt, ja, das ist legitim, weil an was denkt der Österreicher? Der Österreicher denkt an einen Wohlfahrtsstaat, an einen Sozialstaat, den er kennt und den er schätzt. Und viele Migrantengruppen haben gesagt, nein, die natürlich auch, und so hätte ich das interpretiert, dahinter wahrscheinlich einerseits die aufgeladene politische Debatte sehen, ja, aber auch in der Form nie einen Sozialstaat erlebt haben und auch nicht ganz stark, und damit wächst man, finde ich, finde das auch gut, ja, in Österreich wie auch in anderen deutschsprachigen Ländern schon auf. Also wenn es hart auf hart kommt, da ist ein soziales Netz, ja, das ist so, ob es jetzt Gesundheitsversorgung betrifft, ob es Mindestsicherung betrifft etc. Und da ist es auch legitim, wenn ich zum Beispiel mit einer körperlichen Beeinträchtigung geboren werde, habe ich nie irgendwas unter Anführungszeichen für das System geleistet, hineingeleistet und trotzdem Anspruch auf eine Zuwendung. Das steht für mich dahinter, finde ich alles andere als verwerflich, dem würde ich auch zustimmen. Aber man sieht, dass das natürlich bei Menschen, die aus einem Land kommen, das fern davon ist, ein Wohlfahrtsstaat zu sein, eine andere Sichtweise ist. Und da war das Ergebnis dann schwarz auf weiß sehr, sehr spannend. Und wenn man eben aber nicht interpretiert oder versucht zu verstehen, was dahinter steht, nämlich auch an Erfahrungen, die man gemacht hat, in seinem Leben und in sozusagen einem anderen System, dass das dann sehr leicht auch zu Fehlinterpretationen führen kann.
Ja, das ist bei unserer Werteforschung ein Dauerthema, weil wir dann quasi, wir machen das leider auch in diesem nationalstaatlichen Paradigma, immer wieder dann, quasi wenn wir dann die Daten haben, die müssen wir dann interpretieren, ist meine Erfahrung, man muss genau das tun, was du gesagt hast, man muss dann wirklich auch sich die Geschichte und die Kultur anschauen, die zu solchen Ergebnissen führt, weil, und dadurch wird die Vergleichbarkeit begrenzt, also eingegrenzt. Ja? Also dieser interdisziplinäre Blick, jetzt auch bei Werteforschung auf Daten, ist unglaublich wichtig, wenn man verstehen will, warum sich Werthaltungen in unterschiedlichen Ländern so unterscheiden. Also du hast vorher die Religion angesprochen. Also zu sagen, die sind weniger und die sind mehr religiös, ist ganz schwierig, wenn man sich nicht genau anschaut, was bedeutet der Begriff in dem jeweiligen Land beispielsweise. Ne? Mit welchen Assoziationen wird das verbunden? In Österreich, wenn man hört religiös, ist das immer noch identifiziert mit katholisch. Ja? Mhm. Daher bezeichnen sich ganz wenige als religiös in Ländern wie allein schon Deutschland oder auch der Schweiz, wo es zumindest ökumenisch ist, sind die Zustimmungen viel höher, weil da die Freiheit und die Pluralität größer ist. Ja? Also deswegen geht es ohne dieses Verständnis für Geschichte, Kultur, Herkunft und auch politische Verhältnisse, es geht gar nicht anders.
Das heißt, man muss auch Ergebnisse oder Erkenntnisse oder Debatten, die ich immer wieder höre, nämlich in der westlichen Welt, was ohnehin schon problematisch ist, aber es beginnt meist so in der westlichen Welt, ja, nimmt Religiosität tendenziell ab, hört man oft, ja, und in muslimischen geprägten Ländern haben wir eine viel höhere Religiosität, und das alleine muss ja unterm Strich, das ist dann häufig die wiederum sehr simplistische Ableitung, zu Problemen führen, wenn es so stark divergierende Levels von Religiosität gäbe in einer Gesellschaft, in einer Einwanderungsgesellschaft. Wo du jetzt sagst, also zuerst einmal muss man schauen, was meinen denn unterschiedliche Befragte in so einer Umfrage, ja, was verstehen die unter sehr religiös, also heißt das, ich gehe jeden Tag dreimal in die Messe, ja, oder ich gehe einmal am Sonntag in die Messe oder ich gehe zu Weihnachten und bin trotzdem religiöser als alle Leute, die ich kenne, weil die gehen gar nie, kann ja sein, also so, womit vergleiche ich mich, aber auch die Frage, was setze ich denn dann auch, da bin ich wieder bei diesen Instrumentellen, also was leite ich daraus ab, aus dieser Religiosität, ne? Also hat das Auswirkungen auch zum Beispiel auf, weiß nicht, andere Werte, die ich habe, oder auf gewisse Handlungen, die ich setze. Also wahrscheinlich würdest du jetzt sagen, vermutlich,
von dem, was du gesagt hast, dass es
schwierig ist. Also fangen wir vielleicht an mit diesen unterschiedlichen, dieser Tendenz, die immer wieder so präsentiert wird als ein Faktum, ja, muslimisch geprägte Länder höchst religiös, ja, und Länder, in denen Protestantismus, Katholizismus vorherrscht, immer weniger religiös.
Na, dem würde ich grundsätzlich auch zustimmen, ja. Und auch dem Satz, dass das zu Problemen führen, ja, muss. Nur würde ich sagen, ja, das ist auch normal, dass es halt Probleme und Konflikte gibt und Gesellschaft, also ich sehe das jetzt grundsätzlich noch überhaupt nicht als Problem an, weil es Wachstum und Entwicklung nur gibt, auch innerhalb einer Gesellschaft, wenn es konfliktive Auseinandersetzungen gibt, in denen man sich eben über Wertvorstellungen und ethische Normen unterhält. Ja? Also das ist so, dass jetzt quasi, sonst könnte ja ein autochthoner Österreicher, der Atheist ist, nie mit einem hochreligiösen Österreicher ins Gespräch kommen. Da wird es auch Probleme geben. Ja? Ja, und im Idealfall lernen beide damit. davon. Wenn ich sage, ich würde dieser Diagnose grundsätzlich zustimmen, dann sollte ich vielleicht dazu erklären, was ich dann mit Aha. Religiosität meine. Also ich bin eine praktische Theologin, also zuallererst einmal die religiöse Praxis, ja, die Intensität religiöser Praxis ist für mich ganz ein zentraler Indikator für Religiosität. Jetzt ist gerade der Islam und auch das Judentum, das sind zwei Religionen, in denen die Praxis eine eminent große Rolle spielt. Und das fällt uns Westeuropäern manchmal sehr schwer, das zu verstehen, weil für uns ist ja Religiosität vor allen Dingen eine weltanschaulich-ideologische Frage. Also ich glaube jetzt an irgendetwas. Ja. Ich meine, das tun jetzt Muslime und Juden natürlich auch. Ja. Aber trotzdem ist, also wenn ein Jude oder ein Muslim sagen, ich bin religiös, dann meinen die allem voran, dass sie sich entsprechend ihres Regelkanons, Kleidung, ihrer Rechte, Essen, Kleidung, Essen, Rituale, Feste, Feiern, Gebete, dass sie sich so verhalten. Ja? Weil der Glaube in dem Sinn frei ist. Ja? Im Christentum spielt einfach das Bekenntnis zum Dogma die größere Rolle. Ja? Also diese Differenz muss man überhaupt einmal wahrnehmen, wenn man hier mit Muslimen und auch mit Juden spricht, dass die, auch wenn sich, ich meine, wenn sie hier sind und hier aufgewachsen und geboren sind, dann teilen wir schon in der Regel den gleichen Sprachraum. Aber ich weiß noch von meiner allerersten Jugendwertestudie, wo wir das erste Mal ein muslimisches Sample dazu genommen haben, das war 2008, habe ich mir gedacht, na, ich würde eigentlich, ich frage lieber eine Muslima oder ein paar muslimische Leute vorher, Bekannte vorher, ob die Interpretationen, die ich da wahrnehme, ob die irgendwie zutreffen oder nicht. Und ich erinnere mich noch, dass die mir dann gesagt haben, das ist irgendwie nur schwer und begrenzt vergleichbar, weil natürlich jetzt die Muslime, die hier in Österreich leben und schon lange hier leben, natürlich wissen, was in diesen Fragebögen mit religiös gemeint ist, ja, aber in ihrem Selbstverständnis eben etwas anderes darunter verstehen als Christen. Ja, also deswegen sind die Vergleiche so schwierig, wie du gesagt hast. Gleichzeitig ist aber natürlich jetzt in Westeuropa die religiöse Praxis nicht nur zurückgegangen, die ist implodiert. Ja, also wir haben jetzt allein für Österreich, ich meine, das tut sich schon länger, seit 70, aber seit der Pandemie haben wir einen Einbruch in allen religiösen Indikatoren, das sogar ich geschluckt habe. Also ich rechne da ja schon länger damit, ja, und ich sehe das ja schon, aber dass das in einem derartigen Irrsinnstempo, also wir hatten in Österreich, also der höchste Wert war immer der Glaube an Gott. Ja. Wir hatten in Österreich immer 2/3 der Personen, die konstant seit den 80er Jahren angeben, sie glauben an Gott.
2/3.
2/3, ja. Also Österreich hat da immer zu den sogenannten mittelreligiösen Ländern gehört.
Stadt-Land-Gefälle?
Naja, in der Stadt immer weniger als am Land. Ja. Also, wobei natürlich das Land dann die Prozesse immer nachholt, die in der Stadt oder wiederholt, nachholt klingt jetzt bewertend, wiederholt oder das breitet sich dann aus. Ja. Da ändert sich jetzt auch gerade was, ja. Also wurscht.
Das ist so spannend.
Das ist zu viel.
Sehr spannendes Thema.
Genau, also das ist immer 2/3. Ja. Und in 3 Jahren, und wir haben jetzt 2-mal so ein Corona-Pendel gemacht und das wiederholt, und innerhalb von 3 Jahren, also eigentlich sind es jetzt 2018, zwischen 2018 und 2023, ja, ist die Zahl auf 52% gesunken, die angeben, an Gott zu glauben. Ja, und das ist aber noch der höchste religiöse Indikator. Also da rede ich doch nicht vom Vertrauen in die Kirche, da sind wir unter 30. Ja. Da rede ich noch nicht vom Gottesdienst, da sind wir in einem einstelligen Bereich. Ja. Also es sind alle, also wenn du dir die Grafik anschaust, es sind alle religiösen Indikatoren eingebrochen, ja, in kürzester Zeit. Ja. Was ja meine These bestätigt als praktische Theologin, dass quasi, wenn die Praxis wegfällt, ja, dann bleibt noch so auch das Beten, ja, also oder das also religiöse Feste feiern, wirklich als religiöse Feste feiern, wenn das wegfällt, dann bleibt eine Zeit lang noch so ein abstrakter Gott übrig im Kopf, ja, aber wenn das nicht durch Alltagspraxis gestützt wird, und dafür gibt's das eigentlich, das sind eigentlich Mnemotechniken, diese religiösen Praktiken, dann verdunstet irgendwann einmal auch der Glaube an Gott. Und genau das ist anscheinend jetzt passiert, weil im Zuge der Pandemie die Leute ja nicht mehr in die Kirchen gehen konnten. Ja. Und dann viele draufkommen sind, naja, da fällt mir eigentlich nichts, wenn ich dort nicht hingehe. Und da jetzt wiederum zum Religionsvergleich, da ist uns natürlich jetzt schon aufgefallen, das betrifft die Muslime deutlich weniger, ja, weil deren Religiosität eben ganz stark über die Praxis ist und weil sich dort auch der Gottesglaube nicht verdünnt. Also wir haben jetzt mit dem ORF gemeinsam ein Projekt laufen, Was glaubt Österreich? Jetzt auch mit einem muslimischen, also wo man auch was über Muslime aussagen kann. Und da ist uns schon aufgefallen, da gibt es auch innerhalb Österreichs deutliche Unterschiede, weil beispielsweise der Glaube an ein höheres Wesen bei den nicht-muslimischen Österreichern höher ist als der an Gott, während bei den Muslimen der Glaube an Gott höher ist als an ein höheres Wesen. Ja. Also diese Verdunstung quasi, die da stattfindet, die wird von den Muslimen so nicht vollzogen. Das meine ich, wenn ich sage, die sind religiöser.
Mhm. Ja. Ich habe jetzt
wobei bei mir natürlich dann ein substanzieller Religionsbegriff im Hintergrund ist, der natürlich theologisch geprägt ist. Ja, man könnte ja sagen, das ist irgendwie gleich, ob wurscht, ob man an ein höheres Wesen oder an Gott glaubt. Ne? Also deswegen teile ich das. Auf der anderen Seite gibt es eine ganz neue Studie und die hat auch viel mit Werten zu tun, vom Roland Ingelhardt, die ist, ich weiß jetzt nicht genau, voriges Jahr oder vor 2 Jahren erschienen, The Sudden Decline of Religion. Und der Ingelhardt macht ja wirklich global Werteforschung, nicht nur in Europa. Und der hat festgestellt, dass zwischen 2007 und 2020 weltweit und vor allen Dingen bei den jungen Menschen Religion rasantes zurückgeht, und zwar auch durchaus auch im arabischen Raum. Ja, wie er das überprüft, weiß ich nicht. Aber und der Punkt, ja, also der hat eben gefragt, und woran liegt das eigentlich? Der Punkt ist der ganze Wertebereich rund um Sexualitätsfragen. Also das ist nicht nur ein westliches Phänomen, sondern das ist ein globales Phänomen, das sich in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit, das sich in Bezug auf sexuelle Identität, dass da global massive Wertverschiebungen stattfinden und dass sich die auf alle Religionen weltweit auswirken. Und das finde ich interessant, weil hier quasi ein ganzer Wertekomplex eine große Anfrage an Religionsgemeinschaften sind, die ja mit diesem ganzen Themenfeld natürlich vor, freundlich gesagt, großen Herausforderungen stehen.
Ich hätte jetzt ganz, ganz viele Anschlussfragen an dich. Also einerseits auch die Frage, ist das dann ein Kohorteneffekt oder ein Alterseffekt, gerade was ja auch bei dieser Frage diese zur Sexualität und so. Ich fand es auch spannend, was du gesagt hast mit dieser, das ist eine Art Memotechnik, nicht? Also durch diese Handlungen, die man setzt, wenn man sich durch Kleidung, Essen und so weiter an gewisse religiöse Vorschriften hält, so ein bisschen ein Anker kommt mir vor im Alltag, wo halt dann die Religion im Alltag und die eigene Religiosität viel, viel präsenter ist im Judentum oder im Islam, als es im Christentum ist. Und mich würde auch interessieren, aber ich muss dich noch einmal einladen, befürchte ich, liebe Regina, welche Rolle dann auch so etwas wie, ich kann nur den laienhaften Begriff verwenden, weil ich keine Theologin bin, sowas wie Ersatzreligionen, was da für eine Rolle spielt. Also viele spirituelle Bedürfnisse, glaube ich, werden bis zu einem gewissen Grad auch durch moderne Praktiken wie Meditation, Journaling, viele, viele Dinge, die sich da im Internet abspielen und so weiter, ein bisschen abgedeckt oder aufgefangen oder vielleicht auch umgelenkt. Ja,
das haben wir für Österreich uns angeschaut. Da ja. Ich weiß die Zahlen nicht auswendig, aber was ich sagen kann, haben fast alle in Österreich irgend sowas schon mal ausprobiert. Aber das ist kein Massenphänomen. Mhm. Also das Massenphänomen haben wir genannt, also wir, es ist meine Kollegin Astrid Mattes und ich und der Patrick Roos, wir haben das genannt indifferente Religionsfreundlichkeit. Österreich ist kein Land von Atheisten, aber es ist auch kein Land von Spirituellen, sondern Religion ist irgendwie ganz nützlich und ganz praktisch, wenn es mal hilft, aber eigentlich eher für die anderen. Das ist so die Grundstimmung. Und was an Ersatz, also eine Ersatzreligion in diesem Sinn, konnten wir da in diesen Ergebnissen nicht erkennen. Es sind eher so fragmentierte Versatzstücke, die so Transzendenzplatzhalter sind, wie zum Beispiel, und das hat uns sehr erstaunt, der Glaube ans Universum ist erstaunlich hoch, also ich glaube, der ist fast bei 40% oder so, der Glaube ans Schicksal, und das durchaus widersprüchlich, also das kommt einem fast zu einem das ist irgendwie so eine gute Energie, die Menschen begleitet, ja, wo man aber trotzdem darüber entscheiden kann. Also es gibt auch ganz viele Widersprüche. Ich nenne das auch ganz gerne eine idiosynkratische Religiosität, weil die in sich keine rationale Stringenz hat und meiner Wahrnehmung nach, das wissen wir aus anderen Jugendforschungsprojekten, auch gar keinen Anspruch darauf hat, vernünftig begründet zu sein, was für mich als Theologin natürlich eine Qual ist. Ja. Schicksal und Allverbundenheit ist das dritte, also Universum, mhm. Schicksal und Allverbundenheit.
Der Weltraum.
Nein, das ist quasi, ich nenne das auch mittlerweile Eskapismus ein bisschen, nicht? Also die Welt ist so schwierig und belastend und wir sehen unzählige Krisen und Katastrophen auf uns zukommen und da will man irgendwie raus.
Und es wird einem natürlich sogar vorgelebt oder vorgeredet, das wäre eh bald möglich, wenn wir da an die großen Tech-Millionäre und Billionäre denken, die sich schon das Raumschiff gestartet haben und nur mehr darauf warten, dass sie da entfliehen.
Genau. Na, den Begriff habe ich übernommen vom Bruno Latour, der genau dieses Beispiel angebracht hat, das du gerade gesagt hast. Und da habe ich gedacht, das passt eigentlich für diese Art von Religiosität sehr gut.
Ich glaube, wir könnten noch sehr lange weiterreden. Ich möchte dir zum Schluss noch einmal so, damit wir zum Thema Werte zurückkehren, noch eine Frage stellen, die für mich ganz wichtig ist, weil ich, wie gesagt, gerade wenn ich Zeitungen aufschlage oder Radio höre oder Fernsehen schaue, den Begriff Werte gar nicht mehr hören kann und irgendwie schon, mir steht schon bis nach oben, weil eben sehr selten in meiner Wahrnehmung nach so eine tiefgehende Debatte darüber geführt wird, wie wir sie jetzt geführt haben, sondern das ist so ganz schablonenhaft aufgeladen. Deshalb ein bisschen eine provokante Frage an dich zum Schluss. Bitte entlass uns mit einem positiven Outlook, würde man neudeutsch sagen. Was macht dir Hoffnung in dieser aufgeladenen Wertedebatte? Wo sagst du, das ist aber auch gut, dass das passiert oder das sehe ich etwas, wo wir zu einem produktiven Verständnis von Werten kommen, einem tiefgehenden, wo wir vielleicht hinkommen in diese ethische Diskussion? Oder vielleicht gibt es auch nichts, dann musst du uns leider mit einem negativen...
Ich bin ja nicht nur Werteforscherin, ich bin auch praktische Theologin und zu deren Aufgaben gehört es auch, Hoffnungsperspektiven zu formulieren.
Genau,
das eine ist, und das klingt vielleicht banal, aber ich beschäftige mich ja auch deswegen mit diesem Thema, weil ich sehe, dass auch unsere Gesellschaften nach wie vor wissen, dass sie um die Frage nach Gut und Böse nicht umhinkommen. Ja, also ich wünsche mir Qualitätsverbesserungen, da ist ganz viel Luft nach oben, aber dass Gesellschaften wissen, wir müssen drüber reden, was wir für gut und böse und nicht nur für richtig und falsch halten. Das ist das eine, was mich eigentlich zuversichtlich stimmt. Also wenn da nicht mehr drüber geredet wird und quasi der Desavouierungsdiskurs über moralische Themen gewinnt, dann beginne ich mich zu fürchten, weil das hat schon die Hannah Arendt gezeigt, das ist prätotalitär, das will ich nicht. Und das zweite ist, dass ich grundsätzlich mit gesellschaftlichen Konflikten zu Wertefragen grundsätzlich eigentlich überhaupt kein Problem habe, weil nur eine Gesellschaft, die solche Debatten führt, überhaupt lebendig ist und überhaupt weiterkommen kann. Da wünsche ich mir, dass sich auch wiederum die Qualität der Konflikte verbessert. Aber dass darüber diskutiert wird, ist eigentlich ein Zeichen, dass ich verwende das Wort nicht gern, aber dass auch ein Integrationsprozess stattfindet. Ja, der geht gar nicht ohne Konflikt, der geht nicht ohne Streit. Also die Vorstellung, es könnte sich eine Gesellschaft friedlich, harmonisch verändern in einer Demokratie, das ist einfach naiv. Ja, also der politische Raum, das brauche ich dir nicht sagen, ist ein agonaler Raum. Und wenn Werte politisiert werden und ein politisches Anliegen sind, dann wird auch das agonal sein. Die Frage ist, wie macht man das? Und wie kann man das so machen, dass es keine Verlierer dabei gibt.
Sehr wichtige Frage zum Schluss. Ich sage immer, die Wachstumsschmerzen sind das, die man aushalten muss.
Ja, ganz genau. Das gehört dazu.
Liebe Regina, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Vielen Dank für deine Zeit, dein Wissen, deine Expertise. Ich glaube, wir werden dich bald wieder einladen müssen, weil du hast viele Fragen beantwortet, aber du hast auch viele neue aufgeworfen und das ist natürlich überhaupt ein Indiz für ein besonders gutes Gespräch, würde ich sagen. Vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. Ich habe was über die Zivilgesellschaft gelernt. Dankeschön.
Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge von Aufnahmebereit wieder mit dabei seid. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen, der MA7, der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.